Geschätzte Kundinnen, geschätzte Kunden, im Namen von der Zuger Kantonalbank möchte ich Sie ganz herzlich zum Investment Update Oktober 2020 begrüßen. Mein Name ist Alex Müller und ich bin der CIO von der Zuger Kantonalbank. Mit mir heute den Call bestreiten wird der Herr Rex Nowusch, Senior Portfolio Manager im Asset Management und Spezialist für festverzinsliche Anlagen. Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, wir sind mitten im Herbst gelandet, inklusive der gefürchteten Herbststürme. Finanzmärkte haben sich seit unserem letzten Update vor rund 6 Wochen ziemlich volatil entwickelt. Für Anleger sind diese Woche, obwohl zu erwarten war, in so einem Wahlkampf und Pandemiejahr eine durchaus holprige Angelegenheit gewesen, die sich aber insgesamt in einer schwarzen Null in einem ausgewogenen Portfolio niedergeschlagen hat. Gründe dafür sind bereits im Titel vom heutigen Call enthalten. Covid-19, Konjunktur und US-Wahlen. Die 3 wichtigsten Punkte. Wir sind überzeugt, dass diese Themen aktuell alle Anleger beschäftigen und wir möchten Ihnen heute unsere Einschätzung davon geben. Zu Beginn möchte ich wie immer kurz auf die Agenda und die grundsätzlichen Fragestellungen eingehen. Erstens, was haben wir in unserem letzten Update gesagt und was ist wirklich passiert? Wie sehen wir die aktuelle Situation an den Finanzmärkten? Was sind die wichtigsten Katalysatoren für den Rest des Jahres, für die letzten 2 Monate? Wie sollen wir grundsätzlich investiert sein im Vorfeld der US-Wahlen? Und drittens, danach wird der Herr Nowusch konkrete Handlungsempfehlungen aufzeigen. Wie positioniert man sich als Investor in diesem Umfeld? Und inwiefern machen auch Investitionen in ausgewählte Obligationen Sinn? Ja, zuerst einmal zum ersten Punkt. Was ist seit unserem letzten Update Anfang September passiert? Wir haben damals ausgeführt, warum wir von einer weiteren Erholung von der konjunkturellen Lage ausgehen. Dazu haben wir verschiedenste Analysen ins Feld geführt, die für eine Erholung vom Wachstum sprechen. Wir können heute sagen, dass die Erwartungen im Sommer und im Frühherbst erfüllt worden sind. Bezüglich der globalen Entwicklung von Covid-19 haben wir darauf hingewiesen, dass wir nicht von neuen flächendeckenden Lockdowns ausgehen und dass die US-Wahlen vom Spätherbst März dürften beschäftigen. So viel zum grossen Bild. Als weiteren wichtigen Punkt haben wir die Zentralbankenpolitik, namentlich diejenige von der US-Notenbank Fed, und die beobachtbare weitere Erholung von der Wirtschaft ins Feld geführt. So viel zu der Vergangenheit. Covid-19, Konjunktur und US-Wahlen. Was ist denn unsere Sicht auf die aktuelle Lage und auf die nächsten Wochen? Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang eingangs kurz auf die Pandemie und auf den Einfluss auf Konjunktur sagen, bevor wir einen Blick auf die US-Wahlen werfen. Bezüglich Corona. Viele von Ihnen, die schon mal in einem Investment-Update dabei waren, wissen, dass sich versuchen, an dem Thema Covid-19 eine einigermaßen nüchterne und sachliche Sichtweise einzunehmen. Verstehen Sie also die folgenden Ausführungen nicht als Wertung, sondern wirklich mehr als eine Situationsanalyse aus Sicht von einem Anleger. Ich muss eingestehen, dass ich mit der Einschätzung von der Heftigkeit von der zweiten Welle vor ein paar Wochen deutlich falsch gelegen bin. Die Faktenlage der letzten Wochen präsentiert sich heute wie folgt. Die Situation hat sich, vor allem in Europa, und das wissen Sie leider alle auch, vor allem auch in der Schweiz, deutlich verschlechtert. Es ist allen klar, dass mehr Tests natürlich mehr Fälle liefern und dass auf der anderen Seite auch die Erkrankten aktuell wesentlich jünger sind und damit nicht so stark gefährdet. Ich glaube aber allen Beobachtern ist auch klar, dass die Idee vom Tracing in Europa zumindest vorerst gescheitert ist und dass die Übertragung auf vulnerablere Gruppen innerhalb von der Gesellschaft natürlich jederzeit kommen kann. Das heisst, dass die rein punktuelle Bekämpfung von dieser Pandemie, zumindest in unseren breiten Graden, aktuell hinfällig geworden ist und es braucht eben wieder vermehrt flächendeckende Massnahmen. Mit Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung, und das ist für uns ja zentral, sind folgende Punkte zu beachten. Regelungen aufgrund von Verordnungen und Gesetzen schränken die Aktivitäten der Unternehmen und der Konsumenten ein und schlagen natürlich auf die Stimmung. Was man könnte beobachten, ist, dass global, vor allem in den entwickelten westlichen Ländern, die Restriktionen in verschiedensten Ländern seit Ende September wieder deutlich zunehmen. Und diese steigenden Einschränkungen haben gemäss verschiedensten Analysen einen negativen Einfluss auf das Wachstum. Vor allem dann natürlich, wenn sie länger als ein Quartal anhalten. Also man kann das eben abschätzen, dass das negativ, also welchen Umfang negativ der Einfluss ist auf das Wachstum. Die Situation rund um Covid-19 verunsichert die Anleger. Das ist sicher auch an der Entwicklung der Zinsen von europäischen Staatsanleihen und der Aktienmärkte in den letzten paar Wochen abzulesen. Dass die schnelle Erholung, die schnelle konjunkturelle Erholung, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, jetzt im vierten Quartal 2020 etwas abbremst wird, ist offensichtlich. Trotzdem, mein Fazit zu Covid-19 aus heutiger Sicht ist, die Situation ist angespannt, auch wenn Hospitalisationen und Todesfälle noch tief sind. Die Einschränkungen der Mobilität dürften den Aufschwung, den wir jetzt gesehen haben, den schnelle, fast V-artige Aufschwung der letzten Monate im vierten Quartal bremsen. Und wir müssen uns bewusst sein, dass der Winter ja erst noch kommt. Gewisse Sektoren werden sehr stark unter dieser Situation leiden und für einige Unternehmen wird es sicherlich haben. Aber ich und auch mein Team zusammen mit mir bleiben dabei. Wir gehen nicht davon aus, dass es einen zweiten flächendeckenden Lockdown geben wird. Und zwar aus verschiedensten Gründen. Grundsätzlich haben sich viele, natürlich nicht alle, das wäre eine verwegene Aussage, aber viele Wirtschaftsobjekte haben sich so gut es geht mit der Situation können arrangieren. Die Sicht ist da, dass man auf regionale Unterschiede muss eingehen. Außerdem ist es ökonomisch und gesellschaftlich aus meiner Sicht kaum vertretbar, einen breiten Lockdown durchzusetzen. Und wir sehen auch eine steile Lernkurve bei den Unternehmen in verschiedensten Sektoren, sei es Industrie oder Dienstleistungen, die sich auf unterschiedliche Art mit dieser Situation arrangieren und flexible Lösungen suchen. Weiterer Punkt ist, dass man auch eingesehen hat und dass wir glauben, dass es nicht wieder zu flächendeckenden Schulschliessungen kommt und auch das gibt natürlich der Wirtschaft wieder Luft. Damit möchte ich Corona einmal mehr hinter mir lassen und nochmal den Blick auf die Konjunktur werfen. Ich habe jetzt ein bisschen gesagt, wie das sich auswirkt, Corona, im vierten Quartal. Aber wir sind der Meinung, ich bin ganz deutlich auch der Meinung, dass der konjunkturelle Aufschwung immer noch von anderer Seite Rückenwind kriegt. Und dort haben wir immer noch die expansiven Zentralbanken und Staaten. Wir haben in den letzten Calls oft darüber geredet. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle einfach ein paar Bullet Points mit auf den Weg geben, was da eigentlich gegangen ist. Weil man vergisst sehr schnell, was für Programme aktuell am Laufen sind und was alles entschieden worden ist. Es sind diverse Aufkaufprogramme, also Quantitative Easing Programm von der US-Notenbank Fed als Reaktion auf die Corona-Krise lanciert worden. Aktuell sind das 9 Programme, teilweise ohne Limiten. In Europa hat die EZB mit dem Pandemic Emergency Purchase Program, dem PEP, weit über 1,3 Billionen Euro im Juni 2020 gesprochen. Außerdem haben im Juli, Sie mögen sich erinnern, im Juli 2020, kurz vor der Sommerferien, der EU-Regierungschef ein Rettungspaket besprochen und damit auch gleichzeitig den Weg frei gemacht für eine Vergemeinschaftung der Schulden in der Eurozone. Schließlich hat sich seit unserem letzten Call noch etwas weiteres ergeben, nämlich die US-Notenbank Fed hat entschieden, in ihrem Meeting in Jackson Hole die Inflationsrate auch über 2% zu tolerieren und den Fokus noch mehr auf den Arbeitsmarkt zu richten. Damit hat sie ein Tiefzinsumfeld für die nächsten Jahre fast zementiert. Und die USA, da will ich gerade noch dazu etwas sagen, wird wohl nach den Wahlen mit einem weiteren Konjunkturpaket aufwarten. Insgesamt, um das vielleicht nochmal in den Kontext zu stellen, sind Staatshilfen zusätzlich zu den erwähnten Massnahmen im Umfang von 5% vom globalen BIP gesprochen worden für 2020. Kredit- und Kreditgarantien an Unternehmen in den einzelnen Ländern variieren zwischen 5% und 30%. Vielleicht da ein bisschen als Anhaltspunkt. Die Schweiz ist mit ihren Kreditsprachengarantien unten auf dieser Bandbreite bei etwa 5%. Ja, was bedeutet die Ausführungen mittelfristig für Anleger, auch nach diesen holprigen Wochen? Die Erwartungen von anhaltend tiefen Kapitalmarktzinsen in den USA, aber natürlich auch in Europa, ist weiter verankert und stützt damit Aktien. Ja, die Aktienmarktentwicklung ist vor dem Hintergrund von dieser Pandemie und den Einschränkungen etwas in Stocken geraten. Aber insgesamt gehe ich davon aus, dass die Wirtschaft sich weiter langsam graduell erholen wird, was weiterhin auch für Aktien spricht. Klar, der Weg nach dieser schnellen Erholung ist insgesamt anspruchsvoller geworden als noch in den nächsten 5 Monaten, aber die Erholung schreitet fort. Damit möchte ich auf das dritte Thema eingehen, was Sie sicher brennend interessiert, die US-Wahlen. Ja, ich denke, eingangs macht sicher Sinn, vielleicht mit einem Mythos ein bisschen aufzuräumen. Grundsätzlich lässt sich nämlich nicht beweisen, dass sich die Finanzmärkte, konkret die Aktienmärkte, und republikanischen Präsidenten, die ja wirtschaftsfreundlich gelten, besser entwickelt als unter demokratischen. Das würde eigentlich die Vermutung nahelegen, gilt doch Grand Old Party in den USA als wirtschaftsfreundlich und Wall Street nach. Es lässt sich also aus einem Wahlsieger nicht einfach eine Prognose für den US-Aktienmarkt ableiten. Wichtiger sind da die grundsätzliche wirtschaftliche Verfassung und natürlich auch weitere Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Geldpolitik. Was sich aber sicher festhalten lässt, gerade für die in 2 Wochen anstehende Wahl, ist Folgendes. Die ganzen Geschehnisse um so eine wichtige Wahl sorgen natürlich potenziell für eine erhöhte Volatilität an den Aktienmärkten. Die wirtschaftliche Unsicherheit in der vergangenen Amtsperiode von Donald Trump ist historisch gesehen bereits hoch gewesen. Das hat nicht nur übrigens mit dem Ausbruch von der Pandemie zu tun, nein, das hat schon angefangen im Laufe seiner Präsidentschaft mit der Aufkündigung von internationalen Handelsabkommen und dem Beginn von der Handelsstreitigkeiten von den USA mit China. Auch die Erkrankung von Präsident an Covid-19 hat kurzfristig für Unruhe gesorgt. Nun, geschätzte Kundinnen und Kunden, der Donald Trump und sein Programm, beziehungsweise sein unzähliger Programm, kennen wir ja zur Genüge. Daher macht es Sinn, sich mal am Kontrahent und Joe Biden zu widmen. Da stellt sich doch heute, 2 Wochen vor dem Wahltag, die Frage, wie steht es denn eigentlich um die Wahlchancen von Joe Biden? Gemäss aktuellen Wahlumfragen hat der Joe Biden die beste Chance, 46. Präsident der USA zu werden. Zusätzlich könnten sich Demokraten eine parlamentarische Mehrheit sichern. Die blaue Welle, wie das genannt wird, hat gemäss aktuellem Wahlbarometer tatsächlich eine sehr gute Chance. Am unwahrscheinlichsten scheint aktuell, dass Donald Trump wiedergewählt wird und die Republikaner die Mehrheit im Senat halten werden. Gemäss der US-amerikanischen Nachrichtenwebsite 538, die Sie vielleicht kennen, läuft dem Präsident Trump tatsächlich Zeit davon. Der Joe Biden führt in nationalen Umfragen mittlerweile zweistellig und die Umfragen auf Bundesstaatenebene sind nur geringfügig tiefer. Tatsächlich ist am Joe Biden sein Vorsprung so gross, dass traditionell rote, also republikanische Staaten wie Georgia, Iowa, Ohio und Texas könnten blau werden. Gemäss diesen zitierte Analyse sind wir 2 Wochen vor dem Wahltag weit über den Punkt raus, an dem ein normaler Abstimmungsfehler der Trump die Lücke schliessen lassen. Die erwähnte Analyse lässt vermuten, dass der Joe Biden gemäss aktuellen Zahlen heute eine ca. 88%ige Wahlchance hat. Ja, geschätzte Kundinnen und Kunden, das ist doch mal eine Zahl. Und ich bin überzeugt, dass einige von Ihnen jetzt vielleicht ein bisschen den Kopf schütteln vor dem Telefon. Ob sich die Analyse als Flop herausstellt, wie damals vor 4 Jahren, das wissen wir erst in 2 Wochen. Und ich denke, wir als Schweizer sind ja schließlich pragmatisch und abstimmungsgebunden. Wir wissen, dass es durchaus auch mal kann, zu einer Überraschung in die eine oder andere Richtung kommen. Aber der Abstand für den amtierenden Präsidenten wird immer grösser. Das Repräsentantenhaus dürfte ohnehin in demokratischer Hand bleiben. Für den Senat sehen die Analyse doch eine Chance von satten 78% für eine Machtübernahme durch Demokraten. Insgesamt stehen dort 35 Sitze zur Wahl. Das Pendel hat übrigens erst in den letzten 3 Wochen sehr stark auf die demokratische Seite geschlagen, also seit der Covid-Erkrankung von Donald Trump. Lassen Sie mich doch aufgrund von dieser aktuellen Lage den Fokus ein bisschen auf die Folgen von einer Biden-Wahl für die Vereinigten Staaten eingehen. Positiv wäre das sicherlich für Konjunkturprogramme, vor allem im Bereich Infrastruktur und im Bereich von der nachhaltigen Anlagen. Vor allem im letzteren Punkt könnten sich Biden und Trump wohl kaum mehr unterscheiden. Gewisse Analysen gehen sogar davon aus, dass unter dem Joe Biden in den nächsten Jahren mit fiskalischer Unterstützung pro Jahr von 4-5% zu rechnen ist. Aussenpolitisch gehe ich davon aus, dass der Druck auf China weiter Bestand hat. Der Bruch, der unter dem Präsident Trump vollzogen worden ist, wird wahrscheinlich auch sein grösstes Vermächtnis als grösstes Vermächtnis aus dieser Präsidentschaft Bestand haben. Auch Joe Biden will die Produktion in die USA zurückholen und dürfte den Kurs gegenüber China zumindest inhaltlich nicht maßgeblich ändern. Joe Biden wird aber wahrscheinlich Verbündete und Partner in dieser Angelegenheit mehr einbinden und auch in die Pflicht nehmen. An dieser Stelle würde ich gerne noch kurz explizit auf eine von unseren Kundenfragen eingehen, die im Vorfeld von diesem Update aufgekommen ist. Die Frage, die sich stellt, ist, wie Emerging Markets, also Schwellenländer, Aktien auf den Sieg von Joe Biden reagieren würden. Ich teile da die Meinung von unserem Kunden, wo sagt, dass aufgrund von der sich einstellenden Entspannung Aktien aus Schwellenländern Chancen haben, den Weltaktienindex zu schlagen. Dabei wäre aus meiner Sicht der Fokus vor allem in Asien. Die asiatischen Volkswirtschaften haben die Corona-Krise weitaus besser gemeistert als von uns erwartet. Mit einer weiteren konjunkturellen globalen Erholung würden die Aktien sicher zu den Gewinnern zählen. Das auch, weil mit dieser Erholung dann der Risikoappetit weiter wird ansteigen. Gleichzeitig muss man aber an dieser Stelle auch festhalten, dass sich die Schwellenländeraktien bereits sehr erfreulich entwickelt haben. Nun, ein demokratischer Wahlsieg wäre natürlich für die Aktienmärkte nicht nur oder nicht eigentlich Freude. Grundsätzlich würde ja ein demokratischer Präsident wie Joe Biden wohl wieder mehr Regulierung und höhere Steuern für Unternehmen bringen und damit auch stärkeren Gegenwind für Aktien. Das muss aber kurzfristig für die Märkte nicht nur schlecht sein. Es ist wirklich sehr gut möglich, dass die Anleger aufgrund von der schwindenden Unsicherheit im Zusammenhang mit diesen verrückten US-Wahlen langsam sich etwas zurücklehnen und ein schnelles und faires Resultat, auch wenn die Gewinner ein demokratisches Markt beruhigen können. Die Zinsmärkte übrigens in den USA scheinen das Resultat und die konjunkturelle weitere Erholung bereits ein bisschen vorwegzunehmen. Die Zinsen in den USA sind in den letzten Tagen deutlich gestiegen. Schließlich stehen für beide Kandidaten kurzfristig auch die Abfederung von der Pandemie im Fokus und wahrscheinlich nicht gerade als erst die geplanten Steuerverschärfungen. Sie gehören zu meinen Ausführungen, geschätzte Kundinnen und Kunden. Es bringt wenig, sein Portfolio einzig und allein auf die Wahlen auszurichten. Auf den einzigen Event. Gerne würde ich an dieser Stelle nochmal auf unsere Publikation Anlegen aktuell mit Bezug auf die US-Wahlen verweisen. In diesen Ausführungen haben wir die Auswirkungen von der Wahl noch deutlicher und viel detaillierter, als ich das hier in diesem Rahmen machen kann, analysiert. Gut, dann komme ich zum Fazit von diesen Punkt aus Anlegersicht. Erstens, die wirtschaftliche Erholung setzt sich fort, wenn auch im vierten Quartal ein bisschen gemächlicher als bisher. Zweitens, es ist weiter Munition vorhanden, falls nötig ist. Politik und Zentralbank haben Rahmenbedingungen gesetzt und Massnahmen entschieden. Die sind angekündigt, aber noch nicht umgesetzt. Noch nicht vollständig umgesetzt. Drittens, ebenso unterstützen die Entwicklung der Aktienmarkt. Insbesondere, solange, wie erwähnt, die Erwartungen verankert bleiben, dass Zinsen auf absehbare Zeit tief sind. Viertens, die Wahlen in den USA gehen in die Endphase. Aus heutiger Sicht sieht es dann auch aus, als könnte so eine blaue Welle tatsächlich eintreten. Wir werden es aber erst am 5. November wirklich sicher wissen. Wir bleiben bei den Ausführungen wie den letzten Monat. Es ist vor allem wichtig, dass der Wahlentscheid schnell feststeht und dass ein klarer Wahlsieger und ein Verlierer würden helfen, die Gräben im Land nicht weiter aufreißen zu lassen. Fünftens, tiefe Zinsen und fortschreitende Erholung von der Konjunktur unterstützen bestimmte Obligationenmärkte. Da kommen wir gerade noch dazu. Bleiben Sie also weiterhin investiert, halten Sie auch an der Aktienpositionierung vorerst fest. Ich habe erwähnt, tiefe Rendite an den Obligationenmärkten in Kombination mit einer langsamen, aber stetigen konjunkturellen Erholung sind für Anleger in Obligationen eine riesige Herausforderung. Trotzdem gehören solche Anlagen in jedes Portfolio. Wie präsentiert sich der Obligationenmarkt in diesen turbulenten Zeiten? Dafür würde ich gerne das Wort an Herrn Rex Nowusch vom Asset Management übergeben.
Danke, Alex Müller. Guten Morgen und herzlich willkommen auch von meiner Seite. In der Tat ist das Umfeld für Obligationen derzeit sehr anspruchsvoll. Als Anleger in der Schweiz sind wir schon seit mehreren Jahren mit dem Thema Negativzinsen konfrontiert. Seit der Zinssenkung der Nationalbank in 2015 sind die Renditen aller Schweizer Staatsanleihen bis hin zu den längsten Laufzeiten schrittweise in den negativen Bereich gerutscht. Daher kommt sehr schnell die Frage auf, warum vor diesem Hintergrund in Obligationen überhaupt investiert werden sollte. Um diese Frage zu beantworten, ist es sinnvoll, den Blick zu öffnen und die Chancen und Möglichkeiten von Obligationen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Als erstes lohnt es sich, eine globale Sichtweise anzunehmen. Ein großer Teil des weltweit verfügbaren liquiden Anlagevermögens besteht aus Zinsanlagen. Rund 2/3 des auf 200 Billionen US-Dollar geschätzten Anlagebestandes sind Schuldpapiere. 2/3. Der überwiegende Teil davon sind Staats- oder staatsähnliche Anleihen. Dazu kommen rund 30%, die dem privaten Sektor zugeordnet sind, der im Wesentlichen aus Unternehmensanleihen besteht. Vor allem im Bereich der Staatsanleihen ist das Phänomen negativer Renditen zu beobachten. Dieser Markt wird jedoch dominiert von Schuldpapieren der US-Regierung und diese sogenannten Treasuries sind sehr liquide und werden auch als sichere Anlagen geschätzt. In Phasen hoher Unsicherheit mit starken Kursverlusten an den Aktienmärkten flüchten Anleger sehr oft in diese sicheren Häfen der Staatsanleihen mit bester Bonität. Und dies beflügelt dann die Kurse der Obligationen, die in Stressphasen im Portfolio als Puffer wirken. Das Jahr 2020 hat es sehr eindrücklich verdeutlicht. So sind unter anderem die Renditen von US-Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit seit Jahresbeginn um mehr als 1% gefallen, auf ein Niveau von aktuell 0,8%. Wir haben in der Vermögensverwaltung schon im letzten Jahr begonnen, in US-Staatsanleihen mit einer Absicherung der Währung zu investieren. Im laufenden Jahr konnten wir hier rund 7% Ertrag erzielen und dies war ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Performance in den Mandaten. Inzwischen sind die Zinsen auch in den USA auf einem sehr tiefen Niveau. Damit wird die Chance für weitere Kursgewinne geringer und das Diversifikationspotenzial nimmt ab. Aber im Vergleich mit den Staatsanleihen in der Schweiz und großen Teilen von Europa haben die US-Zinsen immer noch den größten Spielraum für weitere Rückgänge. Daher halten wir an diesen Anlagen fest, da sie zur Verringerung der Wertschwankungen im Portfolio beitragen. Neben den Märkten für Staatsanleihen gibt es nun weitere Segmente, die auch im Umfeld von tiefen Zinsen noch eine vielversprechende Rendite aufweisen. Zum einen sind es die Märkte für Unternehmensanleihen mit Investmentqualität, also einem Rating bis 3B. Auch in diesem Bereich spiegelt sich natürlich das tiefere Zinsniveau wider. Jedoch sind die Renditedifferenzen zu Staatsanleihen immer noch interessant und bieten in einem globalen Portfolio einen Mehrertrag von rund 1%. Unterstützt werden diese Anleihen durch die großzügigen Kaufprogramme der Notenbanken in den USA und Europa. Diese haben mit ihren Pandemie-Notprogrammen direkt am Markt interveniert und sie kaufen auch weiterhin monatlich Unternehmensanleihen auf. Viele Schuldner haben dies genutzt und neue Anleihen am Markt emittiert und sich so Liquidität zu günstigen Konditionen verschafft. Diese rekordverdächtige Neuemissionstätigkeit aus den ersten drei Quartalen wird sich jedoch so nicht fortsetzen. Und daher sollte es bei anhaltend hoher Nachfrage nach Unternehmensanleihen zu einer Verknappung kommen und die spricht für die anhaltende Attraktivität der Anlageklasse. Neben diesen Anlagen haben wir auch in Hochzinsanleihen investiert. Das sind Anleihen von Unternehmen mit einer tieferen Bonität und einem Rating unterhalb von Investmentqualität. Dieser Markt ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen und bildet ein breites und liquides Anlagesegment. Die Renditeaufschläge zu Staatsanleihen sind hier noch höher und liegen für Unternehmen der entwickelten Länder bei rund 4%. Verbunden mit diesen höheren Erträgen sind natürlich auch höhere Risiken, da diese Schuldner in der Regel stärker von der Konjunktur abhängen und es in Abschwungphasen dann auch zu Zahlungsausfällen kommen kann. Die Ausfallzahlen sind in diesem Jahr bereits angestiegen. Jedoch ist aktuell zu beobachten, dass sich die Befürchtung für sehr hohe Ausfälle von über 10% bisher nicht materialisiert haben. Dazu werden die Schätzungen der Ratingagenturen für die weitere Entwicklung der Kreditausfälle derzeit wieder zurückgenommen. Die Anlageklasse der Hochzinsanleihen ist besonders im aktuellen Umfeld einer wirtschaftlichen Erholung interessant. Die Ergebnissituation der Schuldner, die jetzt noch angespannt ist, sollte sich schrittweise verbessern und damit zu rückläufigen Bonitätsaufschlägen und tieferen Zinsen für Hochzinsanleihen führen. Wir erwarten hier eine weiter positive Performance dieser Anlagen. Führen wir uns die Argumente, die für Obligationen sprechen, noch einmal vor Augen. Einerseits sind Anlagen vor allem in bonitätsstarke Staatsanleihen ein wichtiger Wertanker im Portfolio. Sie helfen in turbulenten Phasen, die Wertentwicklung des Portfolios zu stabilisieren. Andererseits gibt es aber auch im derzeitigen Tiefzinsumfeld noch Obligationenmärkte mit attraktiven Renditen. Dazu lohnt es sich, mit einem globalen Ansatz in Unternehmens- und Hochzinsanleihen zu investieren. Daher bin ich davon überzeugt, dass zu einem gut diversifizierten Portfolio auch Obligationen gehören. Damit würde ich gern das Wort an Alex Müller für ein paar Schlussbemerkungen zurückgeben.
Ja, vielen Dank, Rex Nowosch, für die Ausführungen. Obligationen, an dieser Stelle noch mal zu sagen, gehören aus unserer Sicht eigentlich in jedes Portfolio. Es ist ein komplexes Segment. Wir beraten Sie aber sehr gern für Ihr Portfolio, wie sich das am besten einsetzen lässt. Ja, bereits stehen die letzten Wochen vom Anlagejahr 2020 vor der Tür und wie ausgeführt dürfte das einige Spannungen bieten. Wie immer an dieser Stelle möchte ich auch sagen, dass es sich lohnt, auch in diesen Phasen seiner Anlagestrategie treu zu bleiben, investiert zu bleiben, weil damit hat sich gerade 2020 in diesem schwierigen Jahr eine ansehnliche Rendite erwirtschaften lassen. Unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater können Sie sowohl bei der Strukturierung von Ihrem Portfolio unterstützen, als auch bei Einzelanlagen beratend zur Seite stehen. Kontaktieren Sie Ihre Kundenberater oder Ihre Kundenberaterin, um abzustecken, wie die Empfehlungen und die Ausführungen, die wir gemacht haben, Ihres Portfolio hineinpassen. Wir bleiben zuversichtlich, halten unsere Position fest. Die Welt erholt sich weiter, zwar langsamer als im dritten Quartal, aber immer noch, sie erholt sich weiter von der schnellsten und grössten Rezession, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und zum Schluss noch das, im nächsten Call in der Zukunft, wenn sich spannende Veränderungen ergeben, tun wir Sie gerne wieder informieren. Wir sind auch für Feedback offen. Bitte registrieren Sie sich, wenn Sie das noch nicht gemacht haben. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre Treue bedanken. Und für die kommenden Herbst- und Wintermonate bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören und einen schönen Tag.